lese Galater 2, 17 bis 21. Wenn demnach auch wir selbst bei unserem Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, als Sünder erfunden wurden, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Ganz und gar nicht. Denn nur wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, erweise ich mich als Übertreter. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich annulliere die Gnade Gottes nicht, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus ohne Grund gestorben.
Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu, deines lieben Sohnes, danken wir dir von ganzem Herzen für dieses Geschenk, das du in ihm gemacht hast, dass du selbst gekommen bist, in Christus, die Welt versöhnt hast, uns frei gemacht hast, in ihm, von dem Fluch des Gesetzes, von der Macht des Bösen. Und wir danken dir, dass du, Herr Jesus Christus, das Leben bist und dass du uns so nah gekommen bist, dass du auch in uns lebst und unser Leben gestaltest und gestalten möchtest. Und wir erbitten, dass du uns heute Abend reich segnest, dass du dein Wort lebendig machst durch unseren Bruder, Professor Eckstein. Wir danken dir für das, was du ihm anvertraut hast, und erbitten, dass du ihn gebrauchst, um dein Wort auszuteilen, sodass es unsere Herzen trifft, unseren Geist herausfordert, uns tröstet, ermutigt, korrigiert. Danke für das Vorrecht, dass wir hier versammelt sind in deinem Namen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du einen jeden von uns kennst und für einen jeden von uns etwas hast. Wir preisen dich. Amen.
Wir erinnern uns, wir sind im sogenannten antiochenischen Konflikt, das heißt in dem Streitgespräch zwischen Paulus und Petrus, also sogar zwei Aposteln, die sich streiten mussten um der Wahrheit des Evangeliums willen. Und es ging um die Tischgemeinschaft, die Judenchristen mit Heidenchristen haben. Auf Drängen einiger von Jakobus von Jerusalem her hatte selbst Petrus einen Rückzieher gemacht, sich von den Heidenchristen distanziert beim Abendmahl. Und daraufhin hat Paulus ihn öffentlich zurechtgewiesen. Und er hat zunächst gesagt, es stimmt zwar, dass wir eine besondere Rolle haben als Israel. Wir sind nicht geboren aus den Heidenvölkern als Sünder. Aber auch wir haben uns zu Christus bekehrt. Und das Faktum unserer Bekehrung zu Christus ist ein Zugeständnis, dass auch wir als Juden alleine durch Christi Kreuz und Auferstehung ewiges Leben haben. Und dies genau nun fasst er zusammen, und deshalb hatte ich auch eine Übersetzung Ihnen vorgelegt, weil da die Bibelübersetzungen auch Luther etwas schwanken, nämlich in dem Vers 17. Wenn demnach auch wir selbst, das heißt also wir als geborene Juden, bei unserem Streben, also indem wir begehrten, in Christus gerechtfertigt zu werden, als Sünder erfunden wurden, tatsächlich, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde. Wie ist die erste Hälfte zu verstehen? Nun, er sagt, wenn wir uns zu Christus bekehrt haben, war das ein Eingeständnis, dass wir Vergebung durch Christi Kreuz und Auferstehung brauchen, auch als Juden. Also wurden auch wir als Juden als Sünder erfunden. Der Vers 17 fasst also das zusammen, was Paulus in dem kurz später geschriebenen Römerbrief in drei Kapiteln darstellt, von Römer 1, 18 bis 3, 20. Dass er nämlich sagt, zuerst einmal ist unter uns Juden klar, dass die Heiden erklärte Sünder sind. Sie vertauschen Gott mit den Göttern, sie sind unmoralisch in ihrem Wandel, sie tun Gottes Willen nicht, sie verehren das Geschöpf statt dem Schöpfer, und alle Juden nicken, während Paulus das schimpft und sagt. Und dann in Kapitel 2, 1 sagt er, und du, der du richtest, bist gar nicht besser, denn du lebst dieselbe Sünde, die du bei anderen verurteilst. Und wir erinnern uns, im Römerbrief kommt Paulus zu dem Ergebnis, es gibt keinen Unterschied, auch keinen zwischen Juden und Heiden. Sie alle haben nicht an der Herrlichkeit Gottes teil. Sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes, die er uns zugedacht hat im Paradies, sondern sie haben alle gesündigt. Alle sind unter dem Urteil. Das heißt also, dass Paulus ganz klar vertritt, Juden wie Heiden brauchen Jesus Christus. Für euch ist das vielleicht selbstverständlich. In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es seit einiger Zeit eine sogenannte New Perspective on Paul, eine neue Perspektive auf Paulus. Und sie versuchen, Paulus umzuschreiben, indem sie behaupten, es ginge bei dem ganzen Streit der Rechtfertigung alleine um die Frage, dürfen Heiden dazukommen? Der ganze Streit ginge nur um das Coming in, das Reinkommen der Heiden. Und die Theologie des Paulus wäre, Juden sind schon im Bund, Israel hat schon das Heil, Israel braucht nicht die Vergebung durch Christus, sie sind schon in sich selber ein Heilsvolk. Und Christus musste nur sterben, damit die Heiden dazukommen. Das ist eine völlige Fehlinterpretation von Paulus. Man kann sagen, die sogenannte neue Perspektive, die wir wissenschaftlich diskutieren, die New Perspective, weil vor allen Dingen englischsprachig das vertreten ist, ist eine ganz alte. Das ist nämlich die Perspektive der Jakobusleute von Jerusalem. Und insofern also ist eine neue Perspektive eine gewisse Beschönigung, ein Euphemismus. Es ist genau die Parole, die die Jakobusleute ausgegeben haben. Israel ist schon von sich aus im Heil. Das ist eine Verdrehung. Israels Vorrecht ist Gottes Liebe und Erwählung. Israels Vorrecht ist nicht seine bessere Qualität. So ist es auch heute noch. Noch heute steht Israel unter Gottes Verheißung und Segen. Das heißt aber nicht, dass die israelischen Politiker und die Menschen in Israel deshalb moralisch bessere Menschen sein müssen, sondern manches, was sie machen, mag man durchaus kritisch beurteilen. Der Vorrang Israels ist dem Himmel bewahrt, nicht durch Menschen eingelöst. Aber das ist nicht anders bei uns als Christen. Nicht? Gottes Liebe ist unser Vorrang und das ist das Entscheidende. Paulus hält also fest, wir alle kommen ausschließlich aus Gnade, geschenkweise zu unserem ewigen Leben und zu unserer Rechtfertigung. Und nun, wenn es denn so ist, dass wir alle Sünder sind und alleine Begnadigung brauchen, machen wir dann Christus zu einem Diener, zu einem Förderer der Sünde. Das ist ein typischer Einwurf der Gegner des Evangeliums. Verkündigt ihr die Gnade Gottes, die überschwängliche Liebe Gottes, kommt sofort der Verdacht als Gegenvorwurf. Wenn es denn wirklich so ist, ich erinnere mich dran, so haben Studenten mit mir auch mal gestritten, wenn es denn wirklich so ist, dass wir alleine durch Gottes Gnade in den Himmel kommen, dass uns Gott in seiner Liebe all das schenkt und seine Liebe bedingungslos und voraussetzungslos ist. Und hat ein Student gesagt, dann kann ich ja tun und lassen, was. Und ich bin ins Wort gefallen, das soll man sonst als Lehrer nicht machen. Und als er sagte, dann kann ich ja tun und lassen, und ich habe ergänzt, was Christus will. Richtig. Denn die Gnade befähigt uns zum Gehorsam. Dies gilt nicht nur theologisch, sondern wir können das auch psychologisch und pädagogisch erfahren. Wenn du Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit liebst als die, die sie sind, wenn junge Leute spüren, dass sie selber ernst genommen werden, dann werden sie nicht etwa nachlässig und frech, sondern dann werden wir erleben, dass sie dann auch dem entsprechen wollen. Es ist gerade die voraussetzungslose Liebe, die in unserem Leben am folgenreichsten ist. Immer begegnet das Evangelium dem Verdacht, das führt zu einer billigen Gnade. Dann reden die Leute vom lieben Gott, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt Menschen, auch in unseren Gemeinden und Kirchen, die nehmen die Gnade und die Freiheit in Christus als Entschuldigung für ihr Fleisch. Das ist unbestritten. Es gibt viele, die reden vom lieben Gott, aber das hat ja nichts mit Liebe und Heiligkeit zu tun. Aber wer Gottes Liebe wirklich in der Heiligkeit erkennt, der lebt gerade aufgrund der voraussetzungslosen Liebe anders. Denn die meisten Sünden, die wir haben und pflegen und leben, sind eigentlich nicht unsere Krankheit, sondern sind ein Symptom der Krankheit. Die meisten Sünden, die wir leben, sind in Wahrheit eine versteckte Sehnsucht nach Gott. Wir suchen Anerkennung. Wir wollen einzigartig sein. Wir suchen diese Herrlichkeit, die uns fasziniert. Nur in der Sünde wird es natürlich zur Grimasse und zur Karikatur. Seht einmal den Sündenfall an. Die Schlange hat keine eigene Botschaft. Sie hat nichts Attraktives zu bieten, sondern das, was die Sünde tun kann, ist allein Gottes Plakate mit der eigenen falschen Adresse zu unterkleben. Ihr werdet sein wie der Teufel, da wäre kein Mensch gekommen. Ihr werdet sterben, da wäre kein Mensch gekommen. Ihr werdet einsam sein, ihr werdet hassen, ihr werdet minderwertig sein, ihr werdet scheitern in Depression. Würde ein Mensch sündigen, wenn das die Werbung wäre? Nein. Die Schlange wirbt mit dem, was nur Gott geben kann. Und so ist die Sünde Betrug. Und der Sünder sucht insgeheim Gott, aber er sucht ihn an der falschen Stelle. Er sucht getrennt von Gott, was er nur bei Gott haben könnte. Und insofern gilt umgekehrt, dass wir den Menschen Gott in seiner Herrlichkeit und Liebe nahebringen müssen, damit sie merken, dass sie keine Surrogate, keinen Ersatz mehr brauchen. Wenn einer Minderwertigkeitsgefühle hat und darüber überhaupt nichts mehr isst oder zu viel isst oder Geltungstrieb bekommt oder aggressiv wird, hilft es nicht, wenn ich sage, du bist ein schlechter Mensch, du musst dich bessern. Dann wird er noch aggressiver, dann wird er noch mehr verzweifelt, dann wird er noch trauriger werden bei sich selber. Ich kann einen Sünder nicht, indem ich ihn schüttle, zu einem Heiligen machen. Dann wird er immer mehr verzweifeln. Es ist andersrum. Wenn ein Mensch Gottes Liebe erkennt, dann kann er loslassen. Dann braucht er keinen Ersatz mehr. Dann kann er sein Leben ändern. Fördert also dieser liebende Christus, fördert das Evangelium die Sünde? Wird Christus in seiner Liebe zu einem Förderer, zu einem Diener der Sünde? Paulus schmettert sein Mägenoito in Griechisch. Auf keinen Fall, das ist ja absurd, absolut nicht. Und nun springt er, ist es euch aufgefallen, in die erste Person. Das heißt, bisher hat er wir gesagt und hat sich mit Petrus und den anderen Judenchristen zusammengeschlossen. Wir alle sind ja zum Glauben an Christus gekommen, sonst wären wir nicht Christen. Und nun beschreibt er in einer Prägnanz, in einer Dichte, die wir fast nicht mehr ertragen, was ich, Paulus, erlebe in Christus. Wie hat er Damaskus erlebt? Nun zunächst, wir haben es noch im Ohr, das war ja die Einführung von heute Morgen, beschreibt er in 15 die Wende seines Lebens. Als 1,15 war das. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an hat ausgesondert, durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, sondern zog in die Arabia. Was erkennt Paulus? Er erkennt die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und was erkennt er? Dieser Gott kennt mich. Mehr noch. Dieser Gott kennt mich so gut, wie ich mich selber nicht kenne, zurück bis zu meiner Geburt. Noch mehr. Diesem Gott hat es gefallen, mich zu erwählen. Von Mutterleibe an. Die Begriffe nimmt Paulus in Aufnahme von Jeremia 1,5, Jesaja 49,1 von den Prophetenberufungen. In der Begegnung mit Gottes Liebe sehe ich eine Liebe, die mich selbst ganz umfasst, mit meiner Geschichte. Und ich erkenne das lange, bevor ich ein Bewusstsein von mir selber hatte. Gott schon ein Bewusstsein von mir hatte und einen Plan. Gottes gute Absicht für mich ist älter als mein Leben. Der Epheserbrief in Kapitel 1 geht noch einen Schritt weiter und sagt, vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Was ist das für eine Botschaft? In der Seelsorge trefft ihr auf Menschen, denen eröffnet wurde, wir haben dich überhaupt nicht gewollt. Oder du bist eine Frucht des Ehebruchs. Oder du warst uns immer nur im Weg. Was ist das für ein Fluch? Im Evangelium treffen wir auf die Botschaft, ich habe dich gewollt, bevor deine Eltern überhaupt wussten, wie man Kinder macht. Bevor sie sich kannten. Vor Grundlegung der Welt. Das ist das Selbstbewusstsein, das Menschen brauchen, um gesund zu leben. Das ist die Beziehungsgewissheit, die wir brauchen, um die Sünde langweilig zu finden, weil wir etwas viel Besseres haben. Wer ein solches Bewusstsein hat, der ewige Gott guckt auf mich und freut sich an mir. Der ewige Gott hat gesagt, du sollst leben und hat mich dabei angeguckt, unter Millionen von Menschen. Und nur Gott kann Milliarden von Menschen gleichzeitig angucken und alle einzeln meinen, aber er kann es. Der hat eine Botschaft für sein Leben. Der hat eine Spur gelegt bekommen, von der er zehren kann, in Freude und Leid, in Leben und Sterben. Gott hat es gefallen, mich zu erwählen, sagt Paulus. Das hat er im Angesicht Jesu Christi gesehen. Und das gibt er uns weiter, weil er sagt, das ist kein Privileg von 12 Aposteln plus einem Paulus. Sondern das ist das Privileg aller Menschen, die in Jesus Christus Gottes Liebe erkennen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Gott will dich und er will nicht mehr ohne dich sein. Wie viele unserer Alltagssorgen würden abfallen, wenn wir uns auf diese Botschaft für unser Leben konzentrieren würden. Gott freut sich an dir. Und dabei steht das schon bei den Propheten des Alten Testamentes, Zephania 3,17, Gott wird über dich, Israel, jubeln. Jesaja 62, dort heißt es, dass Gott sich freut, wie ein frisch verliebter Bräutigam sich an seiner Braut freut. Morgen darf ich wieder eine Trauung machen, das ist immer herzerfrischend, nicht, wenn man so zwei junge Leute vor sich sieht, die Gottes Segen wünschen, nicht, und sich gegenseitig anstrahlen, da freut sich der Pfarrer immer mit. Nicht? Und so wie der Mann morgen seine Braut anstrahlt und die Braut ihn beim Ja anstrahlt, so strahlt dich Gott an und sagt, du sollst mein sein. Hesekiel 16 wird es ausgeführt in einer ganz drastischen Kontrastierung. Israel ist wie eine Frau, die untreu davonläuft ihrem Mann. Aber das, was überwiegt, ist die Botschaft, Gott hat sie angeschaut, dieses Mädchen Israel, die keiner haben wollte, ausgesetzt war Israel, verworfen von den Völkern, wie ein kleines Kind, dem man nicht einmal die Nabelschnur versorgt hat. Und eine Hebamme hat mich mal aufgeklärt, warum sie in seinem Blut da lag, was das Bild ist, dass nämlich ein kleines Kind mit unversorgter Nabelschnur sich selbst tötet, indem das kleine Herz das ganze Blut aus sich rausstößt. Nicht, das ist das Bild hier, das kleine Kind pocht mit seinem Herzchen sich selbst zu Tode und Gott kommt und sagt, du sollst leben, du sollst mein sein. Das ist das, was Paulus im Angesicht Jesu Christi gesehen hat. Da ist auch klar, warum er sagt, Christus ist genug. Mehr als diese Liebe brauche ich gar nicht. Das ist Norm und Orientierung. Und nun spitzt er es zu in seiner Theologie, und formuliert für uns in ganz schwierigen Worten, aber dafür sind wir zusammen, dass wir das Schwierige leicht machen. 19. Denn ich bin durch das Gesetz, das heißt durch die Sinai-Tora, das Mose-Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Du sagst, klar, kenne ich auswendig. Aber das sagt ein Judenchrist. Das war für die Jakobusleute eine Ohrfeige. Warum? Nun, vor Damaskus hätte Paulus natürlich nur sagen können, ich lebe der Tora, damit ich Gott lebe. Das heißt, das Gesetz ist der Weg, um nach Gottes Willen zu leben. Das Gesetz, die Tora, ist der Weg hin zum Leben. Wer alles das tut, was dort geschrieben steht, der bleibt am Leben, an dem Leben, das er durch Erwählung und Berufung bekommen hat. Paulus aber sagt, die Tora, das Gesetz, kann mir kein Leben geben. Es ist das Wort der Wahrheit, das mich entlarvt in meiner Sünde. Das Gesetz ist kein Weg zum Leben. Das Gesetz ist das Wort der Wahrheit Gottes. Der Wechsel des Paulus lässt sich relativ leicht bestimmen, wenn man eine rabbinische Umschreibung der Halacha, der mündlichen Überlieferung, zur Hilfe nimmt. Die Rabbinen, früher die Pharisäer, haben gerne gesagt, wir haben in unserer mündlichen Überlieferung, aufsitzend auf der Sinai-Tora, einen Zaun gebaut. Das heißt, die Gesetze haben eine Zaunfunktion, nämlich eine Schutzfunktion, damit wir nicht aus dem Leben herausfallen können. Also wir sind hineingesetzt in das Paradies, in den Garten Gottes, und das Gesetz bewahrt uns, rauszufallen. Das war die Sicht vor Damaskus. In Damaskus aber nun hat Paulus erkannt, ich bin ja gar nicht drin, ich lebe ja gar nicht gerecht, ich habe ja gar nicht ewiges Leben. Ich bin ja draußen. Und derselbe Zaun, dieselbe Wahrheit, die er vorher als Schutzzaun gesehen hat, ist nun eine Absperrung, die ihm abhält. Vorher hat er Levitikus 18,5 gelesen, 3. Mose 18,5. Jeder, der alles das tut, was hier geschrieben steht, der bleibt am Leben. Jetzt sitzt Paulus aber vor dem Zaun. Was sagt dann dieser selbe Spruch von der anderen Seite? Nun, wenn ich alles das nicht getan habe, dann bleibe ich nicht am Leben. Und während er vorher 3. Mose 18,5 als Lebensverheißung verstanden hat, wird dieses selbe Wort, das ja vom Leben spricht, plötzlich zum Staatsanwalt Gottes, zur Anklage Gottes. Es verurteilt und entlarvt mich. Das heißt, dass Paulus hier sagen kann, ich bin durch das Gesetz, durch Gottes wahrhaftiges Urteil, nicht etwa zum Leben gekommen, sondern ich bin dahin gekommen, dass ich dem Gesetz sterben musste. Nun ist diese Rede von dem Sterben einerseits natürlich von dem Kreuz Christi her naheliegend. Es ist uns aber relativ umgangssprachlich fremd. Wir würden alltäglich nicht sagen, dem muss ich absterben. Nicht? Da muss ich schon sehr fromm sein, dass ich angesichts der schönen Torten hier auf der Langensteinbacher Höhe mittags sage, dem muss ich absterben. Da muss man schon eine fromme Prägung haben. Jemand Säkulares würde sagen, da komme ich nicht ganz mit, was soll die Begrifflichkeit? Paulus hat in Römer 7 diese Rede uns erklärt, in Römer 7, 1 folgende, indem er war ein praktischer Seelsorger, indem er ein Beispiel aus dem Leben nahm. Dort sagt er, wenn eine jüdische Frau offensichtlich unglücklich verheiratet ist, hat sie nach dem Gesetz, deshalb nimmt er das Beispiel auch, weil es das Ehegesetz betrifft, keine Chance aus der Verbindung rauszukommen, denn das war das jüdische Scheidungsrecht. Der Mann konnte sich mehrmals scheiden, mit einem oberflächlichen Grund, auch in der pharisäischen Praxis. Ein Rabbiner hat mal gesagt, es reicht schon, wenn das Essen einmal anbrennt, das ist schon ein schändliches, da kann man die Frau wegschicken. Das ist die Scheidungspraxis, die Jesus in der Bergpredigt geißelt. Nicht? Männer schicken einfach die Frauen weg, wenn sie mal einen Wechsel wollen. Also ich kenne das, das ist ja heute auch so. Nicht? Wir werden 50, kommen die Midlife-Crisis, und anstatt Training zu machen und ein bisschen Joggen anzufangen und in uns zu gehen, wechseln wir einfach die Frau gegen die Sekretärin aus. Das ist so der Mensch der Neuzeit. Aber das ist nicht so neu, das war schon in der Antike so. Und dagegen polemisiert Jesus, und das schließt das Scheidungsrecht eben aus. Aber eben, die Frau hat keine Chance, einen Wechsel zu haben. Paulus sagt in Römer 7, wie kann diese arme Frau aus ihrer unseligen Beziehung rauskommen, von einem prügelnden, ungerechten oder wie immer Mann? Nur durch Tod. Ja, jetzt dürft ihr keine falschen Fantasien entwickeln. Paulus wollte jetzt nicht makaber werden, aber er nimmt das Beispiel, um deutlich zu machen, der Tod löst die Rechtsverbindlichkeit. Nur durch Sterben komme ich aus einer Verpflichtung heraus. Das heißt, bis der Tod uns scheidet. Und dies nimmt er auf, und nur so verstehe ich, was Paulus mit Absterben meint. Es geht beim Absterben ausschließlich um die Frage, wie komme ich aus einem Rechtsanspruch raus? Das Gesetz hat einen Rechtsanspruch auf mich. Wenn ich ein Sünder bin, sagt das Gesetz, jemand, der sündigt, bringt sich selbst um das Leben herum. Wer sich vom Leben trennt, der wird sterben. Das Gesetz hat Recht, aber es verurteilt mich, es verdammt mich. Diese Verdammung wurde mir abgenommen. Das heißt, bildlich gesprochen, ich bin diesem Urteil abgestorben. Wodurch? Weil Christus es für mich auf sich genommen hat. Das heißt, die Herrschaft des Gesetzes, wird nicht dadurch beendet, dass ich sage, ich ignoriere einfach das, was Gott in seinem Gesetz sagt. Denn es ist ja heilig, gerecht und gut. Sondern die Anklage verstummt, weil Gott selbst meine Schuld auf sich genommen hat. Christus ist am Kreuz meinen Tod gestorben. Deshalb ist das Evangelium auch keine Verharmlosung von Sünde, sondern der Ernst der Sünde wird angesichts des Kreuzes Jesu überhaupt erst klar. So groß ist die Konsequenz meiner Sünde, dass Gott selbst den Tod auf sich nehmen musste, um diese Wirklichkeit aus der Welt zu nehmen. Neuzeitlich reden wir sehr oberflächlich von Sünde. Und teilweise in Psychologie und Therapie wird Sünde quasi reduziert auf das Schuldgefühl und man gewinnt den Eindruck, es geht eigentlich mehr darum, wie man Schuldgefühle überwindet und verharmlost das und sagt, das ist nicht so schlimm oder du steh dazu oder nimm das an. Schon das Alte Testament weiß um das Wesen der Sünde, um die Gefahr von Sünde. Denn es besteht immer ein Zusammenhang von Tun und Ergehen. Warum soll Israel sich nicht von Gott trennen? Nun, weil es dann zum Schaden kommt. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Wenn ihr als Eltern oder Großeltern euren Kindern oder Enkeln etwas verbietet und ihr tut es in Liebe, dann ja um des Schadens willen. Und wenn man auf der Baustelle sagt, bitte wirf keinen Stein hoch, das ist gefährlich, dann hat das einen guten Grund. Das ist keine Missgunst, sondern ich weiß genau, wenn der Stein oben ist, bleibt er nicht da liegen, sondern er kommt irgendwann wieder runter und fällt auf den Täter zurück. Das alttestamentliche wie neutestamentliche Verständnis von Sünde ist, was schadet. Gott verbietet nur, was schadet. Das, was nicht schadet, verbietet er nicht, denn er will unser Leben, er will unser Glück. Wenn aber Gott etwas verbietet, dann hat das einen Grund. Und wenn die Gebote etwas verbieten, hat das einen Grund. Es ist so, als wenn ich einen Stein hochwerfe und der Stein auf mich zurückfällt. Deshalb ist der Gedanke auch eigentlich nicht, dass Gott als Richter am jüngsten Tag uns versohlen muss für all die Untaten, die wir hatten und den Ungehorsam. Sondern der jüngste Tag wird eigentlich als Stunde der Wahrheit verstanden. Das heißt, es wird offenbar, was wir angerichtet haben und was der Schaden ist, den wir angerichtet haben. Wären unsere Sünden jetzt immer nur so, dass wir selbst Steine hochwerfen, die uns selbst auf den Kopf fallen, dann könnte man sagen, es trifft den Richtigen. Das Dumme ist, das Bild der Lawine trifft viel mehr zu. Nicht? Wir kennen das auch. Ich weiß noch, wie wir zusammen mal eine Jugendfreizeit gemacht haben und die Leute auf dem Gletscher plötzlich anfingen, nachlaufen zu spielen. Und prompt war auch einer bis zur Hüfte schon versunken. Und andere dann, wenn man in Bergen ging, Geröll auslöst und fand das so witzig, wenn da Steine runterkullern, wenn die Gruppe unten ist. Nicht? Bei Jugendlichen kennen wir so eine Unverantwortlichkeit. Das ist eigentlich Sünde im Alt- und Neutestamentlichen Sinne. Ich löse mit meiner Sünde einen Stein aus, den ich selbst nicht mehr einfangen kann. Ja, mehr noch. Dieser Stein löst weitere Steine aus und die Sünde wird zu einer Lawine, zu einer eigenen Macht des Unheils, die kein Mensch mehr aufhalten kann. Das Problem unserer Sünde ist also nicht unser Gewissen, ob wir es haben oder nicht. Das Problem ist der Schaden, den wir angerichtet haben. Und es ist in der Tat so, dass wir Lawinen auslösen durch unsere Lieblosigkeit und andere in unserem Leben Lawinen ausgelöst haben und Unheil, das sich immer weiter vermehrt, weil die, die Unheil erleiden, wieder zu Untätern werden. Nicht, wenn ihr Gefängnisseelsorge macht, dann gibt es keinen Unschuldigen, der da sitzt, aber es gibt auch keinen, der nicht Opfer wäre. Nicht, die haben alle Leid erfahren, dass sie selbst wieder weitergeben und multiplizieren. Christus ist für uns gestorben, nicht nur um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, er ist bereit, sein Leben für uns zu geben, sondern um all den Schaden, den Menschen ausgelöst haben, in unserem Leben und durch uns in anderem Leben, auf sich zu nehmen und selber zu tragen. Er trug unsere Sünde, er trug unsere Krankheit, er trug unsere Last. Ich bin dem Gesetz abgestorben, bedeutet also, das berechtigte Urteil des Gesetzes über mein Leben ist in Christus hinfällig. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr über die, die in Christus Jesus sind. Wir sind gerecht vor Gott. Nicht, weil wir anders sind, sondern weil Gott uns in Christus sieht und Christus alles auf sich genommen hat, was uns trennt von ihm. Paulus bringt es auf den Punkt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist ein Spitzensatz bei Paulus. Was heißt das? Erstes Missverständnis. Am Anfang meines Glaubens hatte ich das gehört, der Sünde gestorben, dem Gesetz gestorben. Und wie habe ich es verstanden? Nun, ich habe es so verstanden, als wäre die Sünde gestorben, als wäre das Gesetz gestorben. So auch in Römer 6, 1 folgende. Das habe ich so gelesen, also in der Taufe beim zum Glauben kommen, ist die Wirklichkeit der Sünde weggenommen worden. Böses Erwachen am ersten Tag nach Wiedergeburt, Taufe oder Bekehrung. Die Sünde sagte beim Frühstück, hier bin ich. Sie war ganz die Alte. Mit frisch geputzten Zähnen war sie bis bereit zur Stelle und wartete nur drauf, mir wieder zu begegnen. Es ist entscheidend. Die Aussage ist nicht, die Sünde ist gekreuzigt. Die Sünde ist getötet. Das heißt, dass die Macht des Negativen immer noch in der Welt ist, bis Christus wiederkommt. Nicht die Sünde ist gestorben. Es gibt nach wie vor die Folgen von Sünde in Hinsicht auf unsere Geschöpflichkeit und Leiblichkeit. Krankheiten können uns befallen. Es gibt Heilung durch Gebet bei den einen. Aber das ist nicht bei allen so. Und es ist nicht so, dass die Frömmsten geheilt werden und die, die nicht geheilt werden, weniger fromm sind, sondern Paulus selbst musste von Christus lernen, dass er den Pfahl im Fleisch nicht weggenommen bekam. Und wir denken, die naheliegendste Wahrscheinlichkeit ist eine Krankheit, die ihn existenziell einschränkte. Dieser Pfahl im Fleisch, keine Sünde, aber eine Krankheit, die ihn schwächte. Und Christus hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch Apostel blieben sterblich nach ihrem äußeren Menschen. Auch Apostel wurden nach dem äußeren Menschen, wie 2. Korinther 4 sagt, jeden Tag älter, ihr äußerer Leib verfiel. Das alles blieb noch in dieser Welt. Und die Versuchung durch die Sünde ist da, von außen und von innen. Die Sünde ist nicht gestorben. Dann sagen wir, zweite Möglichkeit, wenn die Sünde dennoch da ist und erst am jüngsten Tag, wenn Christus wiederkommt, vernichtet wird, wie es auch die Offenbarung sagt, Sünde, Tod und Teufel werden dann vernichtet. Dann muss ich eben der Sünde absterben. Das heißt, da ist die Vorstellung also, gerechtfertigt bin ich aus Gnaden, das darf ich im Glauben als Geschenk annehmen, aber nun beginnt der Prozess der Heiligung. Und Heiligung bedeutet, dass ich selbst mich reduzieren muss, ich muss der Sünde absterben. Ich muss mich selber klein machen. Ich-Reduktion als Ausdruck der Heiligung. Dann trenne ich Rechtfertigung und Heiligung und sage, die Rechtfertigung ist ganz ein Gnadengeschehen. Die Heiligung ist nun mein Beitrag zu der Sache. Und heilig werde ich, indem ich Gott groß mache. Wie mache ich Gott groß? Indem ich mich selber klein mache. Man zitiert dann gerne Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Aber das sagt Johannes der Täufer und das ist heilsgeschichtlich gemeint, denn die Phase des Zeugnisses des Täufers ist zu Ende und er tritt zurück, um dem, von dem er zeugte, Platz zu lassen. In diesem Sinne gilt es ja auch für uns. Der Täufer hatte nichts mit Selbstkasteiung zu tun und der Täufer kannte auch nicht unsere Heiligungsbewegung der Ich-Reduktion. Hier liegt ein ganz großes Problem unseres Erbes. Und da muss man sagen, dass gerade sehr viel ernsthafte Menschen etwas grundsätzlich falsch verstehen. Unser Problem ist unsere Sünde. Unser Problem ist nicht, dass wir eine Persönlichkeit sind. Das Selbst, das wir sind, hat zwei Bedeutungen. Selbst kann bedeuten selbstsüchtig, selbstherrlich. Dann meinen wir mit Selbst dieses Prinzip des Egoismus, der Trennung von Gott. Das ist nicht das Selbst, das Gott will. Viele Fromme verwechseln das aber und sagen, Selbst ist alles das, was ich bin. Und hier vertauschen sie etwas. Uns als Persönlichkeit liebt Gott. Uns als Person will er nicht klein machen, sondern groß. Das, was Gott stört, sind nicht wir. Er hat ja sein Leben für uns gegeben, weil wir ihm so wichtig sind. Das, was Gott stört, ist unsere Trennung, die wir haben von ihm. Das heißt nicht, dass du eine Person bist, dass du ein Selbst bist, dass du ein Ich bist, ist ein Problem für Gott. Sondern, dass du es nicht mit ihm zusammen sein willst. Also die Trennung von Gott, das Ich in Isolation vom göttlichen Du, das ist das Problem. Wir müssen uns nicht selbst klein machen. Mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Denn auch in der Demut sind wir immer noch sehr eitel und insofern müssen wir sehr aufpassen. Es gibt nämlich auch einen heiligen Egoismus oder einen sich als heilig verkaufenden Egoismus. Wir sind so mit uns beschäftigt, wir nehmen uns so wichtig, dass wir immer an unserer Demut arbeiten. Demut ist ein Abfallprodukt der Gotteserkenntnis. Wer an seiner Demut arbeiten muss, ist auf dem falschen Dampfer. Wer Gott sieht, der ist von selber demütig, da musst du nicht mehr dran arbeiten. Wenn du sagst, ach, ich muss sehen, dass ich mich nicht so groß darstelle, du brauchst dich gar nicht groß darstellen, auch nicht klein darstellen, du bist klein. Im Angesicht der Liebe Gottes wirst du es erkennen. Alle Frömmigkeit und alle Heiligung, die Selbstbeschäftigung ist, ist Sünde. Lasst es mich so hart sagen. Wir sind noch eine Weile zusammen, euch wieder aufzufangen, nicht? Aber zunächst mal so schockierend. Es gibt nicht nur gottlose Sünden, unfromme Sünden, sondern alles, was von Gott trennt, ist Sünde. Die Frömmigkeit, die Paulus vor Damaskus hatte, hat er selbst als Sünde empfunden. Es hat mich von Gott weggebracht. Man kann sich so mit der eigenen Frömmigkeit beschäftigen, dass man Christus aus den Augen verliert. Schon die Frage, wollen wir eigentlich im Glauben wachsen, ist verdächtig. Warum willst du eigentlich im Glauben wachsen? Man kann es auch richtig verstehen, da komme ich noch drauf. Aber zunächst mal ist da der Grundgedanke, ich muss größer werden. Ja, wieso denn ich? Da bin ich ja schon wieder beim Ich. Glaubenswachstum ist die Erkenntnis, dass nicht wir wachsen müssen, sondern dass Christus groß genug ist. Würde ich heute Abend meiner Frau sagen, wenn ich nach Hause komme, um dir zu glauben, brauche ich aber ein großes Vertrauen. Wäre das eine Form von Kompliment? Sehr schwäbisch, nicht? Sehr schwäbisch. Schwäbische Männer machen ihre Komplimente immer sehr verdeckt. Da muss man eine Schwäbin sein, um sie noch analysieren zu können als Kompliment. Nein, das wäre eine Beleidigung. Warum wollen wir eigentlich einen großen Glauben haben? Warum wollen wir wachsen im Glauben? Haben wir so einen kleinen Gott? Ein großes Vertrauen brauche ich immer nur bei Menschen, die nicht vertrauenswürdig sind. Je vertrauenswürdiger jemand ist, desto weniger muss ich glauben. Glauben in diesem Sinne, wachsen im Glauben, in diesem Sinne des Evangeliums, bedeutet, ich erkenne Gottes Größe immer mehr und merke, wie wenig ich glauben muss. Es ist sehr leicht, ihm zu glauben. Er ist so glaubenswürdig, er ist so vertrauenswürdig. Ich erkenne, dass mein Selbst, dass mein Ich von Gott geliebt ist und dass mein Glaube nicht bedeutet, dass ich mich selbst bekämpfen muss. Wer meint, Frömmigkeit sei Selbstbekämpfung, ist auf der Spur der Schlange. Das war ja der Fehler bei Adam und Eva. Und so wie damals Adam und Eva betrogen wurden von einer Schlange, nicht mit eigener Werbung, sondern mit Gottes Werbung, so kommt auch die Schlange immer noch angepasst und holt uns ab bei unserer Frömmigkeit. Dem alten Luther kam auch die Schlange mit der Mönchskutte und hat gesagt, du musst dich noch kleiner machen, noch mehr geißeln, bis du endlich Gott wohlgefällig bist. Und seine Versuchung war, die falsche Frömmigkeit, nämlich er selbst soll sich in den Himmel prügeln. Nicht? Das führt nicht weiter. Die Schlange kommt auch heute und sagt, du musst frommer sein. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst dich kleiner machen. Du musst demütiger sein. Im Schwabenland habe ich den Satz kennengelernt, du musst den unteren Weg gehen. Ja, wenn du das aus Liebe tust, immer, hat Christus auch getan. Wenn das aber ein Zweck der Selbstheiligung ist, dann ist der untere Weg nicht das, was Christus will. Er will dich Höhen führen, auf Höhen rücken, im richtigen Sinne. Nicht die Sünde ist gestorben und nicht du sollst sterben. Ja, aber jetzt kommt noch ein Einwand. Es hat doch Jesus seinen Jüngern gesagt, zum Beispiel Lukas 9, 23 und dann bei den anderen Evangelien wird es auch überliefert, wir sollen uns selbst verleugnen. Also besteht doch die Heiligung in der Selbstverleugnung. Da haben wir es doch. Eckstein, jetzt habe ich dich. Den Paulus gleich daneben, nicht? Wie Kasperle-Figuren kann man sie würgen. Jetzt habe ich euch. Christus hat gesagt, wir sollen uns selbst verleugnen. Worum geht es in dem Zusammenhang? Es geht um Kreuzesnachfolge. Das heißt, wenn jemand in der Liebe so beziehungsgewiss und stark ist, dass er bereit ist, sein ganzes Leben einzusetzen für die, die er liebt, dann und erst dann kommt die Verleugnung. Die Eltern unter euch, wenn es nachts um 4 das 10. Mal schreit in der Nacht, oder wenn die Großeltern Besuch haben von den Enkeln, nicht, wird ja immer wieder gerne gebraucht, nicht, nachts um 4 krähen die Kinder das 5. Mal. Da ist die Selbstverleugnung der Liebe gefragt. Denn da springt nicht der Ehemann auf und sagt, Schätzchen, bleib liegen, das mache ich locker, morgen habe ich erst um 6 Uhr wieder Dienst. sondern da muss man sich einen Ruck geben und sagen, hört's der andere nicht? Ja, der hört's wohl auch, aber der denkt das Gleiche, was ich denke. Also Liebe ist Selbstüberwindung, nicht? Das ist aber keine Selbstüberwindung zur Selbstzerstörung, sondern dann steht man auf einmal und sagt, doch, ich liebe und es fällt mir jetzt schwer, aber ich mach's dem anderen zuliebe. Jesus ist nicht aus Ereignishunger ans Kreuz gesprungen. Der hat in Gethsemane nicht aus Lust gelitten, sondern er hat gelitten, wirklich gelitten. Aber er war bereit, so zu lieben, weil er die Liebe seines Vaters als bedingungslos und grenzenlos kannte. Das heißt, unsere Selbstverleugnung fängt erst da an, wo wir uns selbst mit den Augen Gottes sehen können. Erst wenn wir wissen, dass wir Gott gefallen, weil er uns liebt, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist, erst dann sind wir in der Lage, uns selbst zu überwinden im Sinne des Evangeliums und der Liebe. Die Sünde ist nicht gestorben. Ich muss nicht absterben. Sondern was steht denn hier? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wann ist das passiert? Nun, einige kalkulieren wahrscheinlich in der Heiligungswoche in Langensteinbach. Andere sagen, es ist bei meiner Wiedergeburt passiert. Ein Charismatiker sagt, na, Geistestaufe, das passt schon eher. Ein Landeskirchler sagt, nein, ich bestehe auf Kindertaufe. Ein Baptist protestiert, nein, es war die Glaubenstaufe. Und ich sage, alles falsch. Zeigt mir eure Hände und Füße. Wer hat die Wundmale des Kreuzes? Huch, keiner. Sind wir da nicht gekreuzigt? Doch. Aber wir sind mit Christus gekreuzigt. Und was als roter Faden durch den Tag geht, ist jetzt wieder wahr. Keiner von uns muss der Sünde selbst absterben, denn keiner von uns kann das. Sondern Christus ist für uns gestorben und hat am Kreuz, du kannst es nicht glauben, an dich gedacht und hat dich mit ans Kreuz genommen. In Christus und mit Christus bist du mit drin. Luther hat es wunderschön einmal verbunden und hat gesagt, es ist so wie, das ist eine Vermischung mit Epheser 5, Christus als der Bräutigam hat sich mit der Braut vereinigt und man würde neu juristisch sagen, im Sinne der Zugewinngemeinschaft gilt nun alles, was für den Bräutigam gilt, auch für die Kirche, für die Gemeinde, die Braut. Wir sind am Kreuz mit Christus damals der Sünde abgestorben. Was heißt das? Wir sind von dem Anspruch des Todes, wir sind von dem Anspruch der Sünde, der Depression, der Angst, der Abwertung frei. Von dem Anspruch. Die Macht ist noch da. Ja, was macht das dann für einen Unterschied? Paulus gebraucht ein weiteres Bild, das ich auch noch bringe, damit wir möglichst viele Bilder haben, um dem Geheimnis näher zu kommen. Angenommen, der Rainer würde mich in Tübingen besuchen. Wir haben uns auch schon auch getroffen und wir sind bei mir zu Hause zu einem Tee und ich hätte nach antiken Vorstellungen, das war zur Zeit des Paulus so, einen Hausklaven. Also niemand, der angestellt ist in Ehren, sondern einen Hausklaven. Und der Rainer runzelt die Stirn und sagt, das haben wir immer bei den Gastpredigern. Hier reden sie groß und heilig und trifft man sie zu Hause an, dann entdeckt man ihr wahres Wesen. Ich gehe mit dem armen Sklaven um wie mit einem Sklaven. Ich schnauze ihn an, ich schikaniere ihn, ich werte ihn ab, ich mache ihn fertig. Der Arme kriegt kaum seinen Tee eingeschenkt. So zittert er, also ganz anders als unsere Haustöchter, die machen das perfekt und müssen sie auch nicht fürchten. Nicht? Und der Rainer sagt, der arme Sklave, der muss losgelöst werden von Eckstein. Den müssen wir auf die Langensteinbacher Höhe nehmen. Der braucht 2 Jahre, um sich zu erholen. Wie kriegt er den Sklaven weg? Nur wir würden sagen, der Rainer flüstert ihm nur ins Ohr, wenn ich gerade am Telefon bin, lauf doch mal weg. Das ist aber keine Lösung in der Antike. Ein Sklave, der wegläuft, wird wieder eingefangen. Da gab es professionelle Gruppen mit Hunden, die sind den Sklaven hinterher. Und dann wehe dem Sklaven, wenn er wieder eingefangen wurde. Geht nicht. Zweite Möglichkeit, der Rainer flüstert ihm ins Ohr und sagt, mach doch Überstunden, Junge. Und all das Geld, das du in den Überstunden verdienst, das legst du zusammen und dann kaufst du dich frei. Geht nicht. Wenn ein Sklave Überstunden macht bei mir, dann reibe ich mir die Hände und sage, das Geld gehört mir einen Weg, weil der ganze Sklave mir gehört. Das heißt, in der Antike war ein Sklave hoffnungslos verkauft. Eine einzige Möglichkeit gibt es. Er löst den Sklaven wirkungsvoll gegen Quittung aus. Ihr seid teuer erkauft. Ihr seid gegen Quittung erkauft, heißt das, zu einem hohen Preis. Aber gegen Beleg seid ihr freigekauft. Jetzt kann es sein, dass am nächsten Morgen der Rainer durch Tübingen läuft und geht da zum Gastel, Schwäbisch Gastel, und kauft theologische Bücher, weil er sagt, die haben ja noch mehr Auswahl, als wir ohnehin schon haben bei uns in der Bibliothek. Und der Sklave steht vor der Tür. Ich komme zufällig vorbei, sehe den Sklaven und brüll ihn an und sag: bei Fuß. Was macht der Sklave? Der Idiot kommt. Aus Gewohnheit. Dem fällt nämlich so schnell nicht ein, dass Macht und Recht zwei Dinge sind. Der alte Eckstein, ich muss mich als dämlichen Beispiel nehmen, sonst wäre es unhöflich dem Rainer gegenüber, nicht? Der alte Eckstein brüllt und der Sklave meint, es sei alles beim Alten. Der vergisst vor lauter Schrecken seine Freiheit. Es gäbe eine zweite Möglichkeit, dass der Sklave weiß, aha, ich bin ja frei, der hat gar keinen Anspruch mehr, krempelt seine Ärmel hoch und fängt an, gegen mich zu kämpfen. Jetzt zeige ich es dir mal. Hat er eine Chance? Nein. Mit meinen Bodyguards und meinen Hunden, da wäre er verloren. Es gibt nur eine Option. Der Sklave geht furchtsam oder souverän zu seinem neuen Herrn, kuschelt sich an ihn ran und sagt: hast du den Ausweis dabei? Aber klar doch, hier ist der Beleg. Wisst ihr, wie ihr die Sünde besiegt? Die Flucht zu Christus ist der einzige Sieg gegen Anfechtung, Angst, Schuldgefühle, Versuchung, niederschlagene Gedanken. Am Anfang meines Glaubens dachte ich noch, ich müsste wie Kain an die Tür gehen, wenn die Sünde vor der Tür klopft, und mich mit der Sünde auseinandersetzen. Denn jetzt habe ich ja Christuserkenntnis. Ich bin ja weiter, das Evangelium hat mir gezeigt, wie ich es mache. Hab immer verloren. Wie bei einem Vertreter, wo es schon ein Fehler ist, wenn man mehr als durchs Guckloch guckt, nicht? Sobald die Tür nur einen Schlitz aufmacht, hat er schon den Fuß drin. So ist die Sünde. Und dann geht es wie bei der alten Schlange im Paradies. Du wirst abgeholt, wo du gerade bist. Bist du gerade fromm drauf, dann kommt er dir ganz fromm, genau wie ein Versicherungsvertreter, nicht? Er weiß dich genau durch Schmeicheleien einzubinden, bis du nachgibst und plötzlich hast du was gekauft, was du gar nicht wolltest, nicht? Es gibt nur eine Möglichkeit, mit dem alten Leben sich auseinanderzusetzen. Sich auf Christus zu konzentrieren. In Christus bin ich der Sünde wahrhaftig abgestorben. So sehr, dass man mit Paulus sagen kann, und ich weiß, wie kühn ich jetzt formuliere, ein Christ müsste sein ganzes Leben bis zur Wiederkunft Christi nicht ein einziges Mal mehr sündigen. Also bitteschön nicht, dass wir sagen, zu 90% sind wir frei von der Sünde. Wisst ihr, warum ich das nicht zulasse? Dann kommt heute Abend noch, ihr seid noch nicht raus aus dem Raum, kommt die Schlange und sagt, ich beanspruche eins von den 10%. Jetzt also die Sünde, du wirst ja sowieso nicht vollkommen sein, also fangen wir bei deiner Unvollkommenheit an. Nein, zu 100% bist du frei. Wir müssten nicht ein einziges Mal mehr fehlen. Egal, was deine Lieblingssünden sind. Ob Hochmut oder Minderwertigkeitsgefühl, ob Aggression oder Hemmung, dich durchzusetzen, egal was deine Sünden sind. Nicht ein einziges Mal müssten wir mehr. In Christus sind wir ganz frei. Aber weil nicht ich gekreuzigt bin, sondern Christus, ist die Wirklichkeit dieser Freiheit nicht abhängig von meinem Leben. Das heißt, es stimmt nicht mehr, wenn ich 3 Wochen lang meine Lieblingssünde weniger tue. Oder ich habe heute einen wunderschönen Tag gehabt, komme nach Hause und bums, mache ich wieder einen grundlegenden Fehler oder gehe ungnädig mit jemand um. Und dann sage ich, jetzt war der ganze Tag umsonst. Nein, so geht das ja nicht. Nicht ich bin frei und wachse in Freiheit. Christus ist vollkommen frei. Das heißt, wann immer ich stolpere und falle, ist er da und hebt mich auf. Du magst 1000 Schritte von Christus weglaufen. Es ist immer nur ein einziger Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Denn er hat dich in Liebe nie verlassen. Und versteht ihr, das ist die Doppelbotschaft, die uns so frei macht. Nicht die Sünde ist tot, dann würde unsere Wirklichkeit uns sofort widerlegen. Das kommt erst noch. Aber auch nicht ich bin gestorben. Nicht ich bin so frei, wie ich durch Heiligung und eigene Leistung und Kasteiung mich geheiligt habe. Denn dann würde der erste Rückfall mich völlig deprimieren und ich würde sagen, jetzt kann ich ja wieder bei Null anfangen. Nein. Christus ist ein für allemal der Sünde gestorben. Sein Kreuz ist ein Faktum. Und ich bin ihm, wir mit Christus, mit ihm verbunden. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Und so wahr Christus gestorben ist und ich zu ihm gehöre, wenn ich es denn nur will, wenn ich an ihn glaube, auf seinen Namen getauft bin, so wahr gilt das. Deshalb müssen wir uns auch nicht darüber streiten, ob es eine zweite Segnung braucht, ob es eine Geistestaufe braucht, jenseits unserer Wiedergeburt. Wir müssen noch nicht einmal darüber streiten, ob die Kindertaufe oder die Glaubenstaufe allein richtig ist. Ich selber sehe die Glaubenstaufe als das, was im Neuen Testament selbstverständlich ist, bin aber Pfarrer der Landeskirche, taufe auch gerne Kinder von gläubigen Eltern, wenn die Predigt dazu stimmt und man deutlich macht, dass das nicht den Glauben ersetzt, sondern Gottes Segen und Liebe zum Ausdruck bringt. Das alles ist untergeordnet, wenn wir verstehen, dass das eine, was entscheidend ist, Christus ist. Wir brauchen nicht mehr als Christus. Den aber sollen wir in unserem Leben entfalten. Und Heiligung bedeutet nun nichts anderes, als das im Alltag einzuüben. Mich immer von Christus her zu verstehen. Von seiner Liebe, von seinem Kreuz, von seiner Auferstehung, von seinem Mitleiden mit mir in Gethsemane. Er hat die Einsamkeit erlitten, wie der Hebräerbrief es so eindrücklich vor Augen führt. Und von seinem Triumph, auf den ich heute schon schauen darf, weil ich teilhaben darf an diesem Triumph. Ich bin mit Christus gekreuzigt, also lebe nicht mehr ich als isolierter alter Adam, als isolierte alte Eva, sondern, und jetzt kommt es, Christus lebt in mir. Wer ist das Subjekt meines Glaubens? Wie wenigen Christen geht es über die Lippen Christus. Haben wir nicht das Modell im Kopf? In Christus ist uns Gott 9 Schritte entgegengekommen. Der Glaube ist der eine Schritt, den wir nun alleine machen müssen. Und da sind wir allein das Subjekt. Auf der langen Steinbacher Höhe, ich weiß, es wird die Gnade größer geschrieben. Dann sagt ihr mir wahrscheinlich, 999 Schritte ist Gott auf mich zugekommen. Nur einen Schritt muss ich jetzt ganz alleine gehen. Das ist meine Entscheidung für Christus. Richtig daran ist, dass wir glauben sollen. Richtig ist, dass wir auf Gott einen Schritt zumachen sollen. Aber falsch ist, dass wir diesen Schritt alleine machen müssen. Wenn unsere Entscheidung für Christus, wenn unser Glaube etwas wäre, was wir ohne Christus für ihn tun müssten, dann würde unser Christsein mit der ersten Sünde beginnen. Denn Sünde ist, einen Schritt ohne Gott zu machen. Sünde ist Trennung von Gott. Wie ist dann das Bild richtig aufzulösen? Was passiert in einer Evangelisation, wenn ich zur Entscheidung einlade, zum Glauben kommen? Dann verkündige ich, Christus ist in seiner Liebe 1000 Schritte auf dich zugekommen, hat dich da abgeholt, wo du warst, so wie du bist, greift dich bei der Hand, hebt dich hoch und jetzt geht er jeden Glaubensschritt mit dir zusammen. Es sähe in Deutschland so anders aus, in unseren Gemeinden und Kirchen. Es sähe im Leben der Gläubigen so anders aus, wenn sie dieses Evangelium, das Paulus hier bezeugt, verstehen würden. Glauben heißt nicht Leben für Christus, sondern Glauben heißt das Leben Christi durch mich leben lassen. Wir sollen nicht Christus nachmachen, sondern wir sollen ihn in uns leben lassen. Wir sollen nicht mit Gott rivalisieren, wann bin ich so groß wie du in meiner Heiligkeit, sondern wir sollen an ihm partizipieren, teilhaben, im Wir mit Christus. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Heißt das jetzt, mich gibt es gar nicht mehr? Doch, doch, ganz anders. Deshalb erklärt er es. Was ich aber nun im Fleisch, und mit Fleisch meint er jetzt in meiner irdischen Existenz, in meinem Körper, der ja sterblich ist, anfechtbar mit fahlem Fleisch und Verfolgung und all dem, lebe. Was ich also nun lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich in den Tod dahingegeben hat. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Glauben heißt im Wir leben. Was ich lebe in meinem Alltag, in meiner Anfechtung, in all dem, was meinen Alltag bestimmt, das lebe ich im ganzen Glauben an den, der mich geliebt hat, so sehr, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Eigentlich ist der Begriff Glauben, der Begriff Vertrauen in sich schon so eindeutig, dass wir es gar nicht falsch verstehen können. Im Hebräischen wird es nochmal schöner, weil da Glauben eigentlich bedeutet, sich festmachen in, sich gründen auf, sich verstehen von her. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich verstehe mich ganz von Christi Liebe her, ich mache mich fest in Christi Liebe, ist ja die eigene Leistung von vornherein ausgeschlossen. Ich kann ja nicht sagen, ich verstehe mich von Christus her und darauf bin ich stolz. Ja, dann verstehe ich mich ja nicht von Christus her, dann verstehe ich mich von mir selber her. Ich kann ja nicht sagen, ich mache mich in Gottes Liebe fest, aber ich bin ein toller Kerl. Ja, dann mache ich mich ja nicht in Gottes Liebe fest, sondern in mir selber. Glaube bedeutet, sich ganz auf Gottes Liebe zu werfen und im Alltag von morgens bis abends darin die Heiligung zu sehen, dass ich mich nicht mehr ohne ihn sehen will. Wenn du wissen willst, wer du bist, schau nicht in den Spiegel, schau ins Neue Testament. Im Spiegel siehst du mindestens am Anfang deines Heiligungslebens nur die eine Hälfte. Gott sieht dich zwar schon, auch wenn du in den Spiegel guckst, vollkommen geliebt, du aber noch nicht. Schau ins Neue Testament. Stille Zeit wird gerne immer beschrieben als das Pulsfühlen des eigenen geistlichen Lebens. Grässlich. Das, was ich hier fühle, ist der alte Adam. Denn wenn ich mich teste und sage, jetzt will ich mal wissen, wer ich ohne Christus bin, dann kannst du es vergessen. Nimm Christus von Paulus weg und er ist der alte Saulus. Nimm von dem David, der schon Dutzende oder Hunderte Lieder geschrieben hat, durch den Gott schon Kriege gekämpft hat und hat Erfolg gebracht für Israel. Nimm von ihm einen Augenblick die Gottesgemeinschaft weg, er wird zum Ehebrecher und Mörder. Ein Christ kann jahrzehntelang in Christus sein. Nimm Christus von ihm weg, was ist er? Nichts als der alte Adam und die alte Eva. Enttäuscht? Das ist Eitelkeit. Christus genügt es, dass du vollkommen geliebt bist und Gott will gar nichts anderes, als dass du in ihm vollkommen bist. Wer nichts will, als dass Christus durch ihn lebt, der wird anders. Und das ist der Hammer. Nicht, wenn ein Mensch aufhört, selbst im Glauben wachsen zu wollen, sagen andere, der ist aber im Glauben gewachsen. Wenn einer sagt, ich möchte nichts als Gottes Gnade als Grundlage meines Lebens haben, dann sagen andere, der hat aber Frucht des Geistes. Das Geheimnis des Glaubenswachstums ist, dass ich will, dass Christus wächst, nicht ich selber. Solange wir mit uns selbst beschäftigt sind, gucken wir auf den Falschen. Stille Zeit ist nicht das Fühlen des eigenen geistlichen Pulses. Da kannst du nichts Gutes fühlen. Stille Zeit ist, dass ich Gottes Herzschlag ertaste, ob Gottes Herz immer noch für mich schlägt. Dann kann ich bei dem Herzschlag Gottes beschämt werden. Ich kann in mein Tagebuch auch schreiben, wo ich heute wieder inkonsequent war, wo ich mich eben doch von mir her verstanden habe, von meiner Leistung, wo ich Menschen zu viel Raum eingeräumt habe mit ihrer Gehässigkeit, wo ich mich zu abhängig gemacht habe von anderen, mich habe stören lassen von deren Unausgeglichenheit. Das kann man alles ins Tagebuch schreiben bei der stillen Zeit. Die Frage ist nur, was machst du? Fühlst du Gottes Liebe oder fühlst du deine eigene Heiligkeit? Im Alten Testament ist es schon so, dass Heiligsein keine Tugend ist, sondern eine Zuordnung und Bestimmung. Im Alten Testament gab es heilige Pfannen, heilige Zangen. Was machte die heilig? Ja, nicht, dass die Zange besonders fromm daherkam, sondern die Zange war im Tempel und durfte nur und ausschließlich für Gott und seinen Gottesdienst verwendet werden. Wann bist du heilig? Nicht, wenn du besonders gespreizt daherkommst, sondern heilig bist du, wenn du nichts anderes willst, als dich von Gott lieben lassen, von Gott beschenken. Ich lebe, doch um korrekt zu sein, eigentlich gar nicht mehr ich. Es ist Christus, der in mir lebt. Wie befreiend das ist. Nicht, du musst nicht auf die nächste Woche gucken und sagen, wie mache ich das? Du machst es überhaupt nicht, es wird dir nicht gelingen. Es ist noch keinem Menschen gelungen, das christliche Leben zu leben. Außer einem, Jesus Christus. Der kann es noch heute. Du bist überrascht, wie erfahren er ist im Christsein. Aber er ist der Einzige, der erfahren ist im Christsein. Wenn wir nichts anderes wollen, als ihn durch uns leben lassen, dann werden wir es erfahren. Du wirst wahrscheinlich sagen, das klingt mir fast zu einfach, aber ich kann euch bezeugen, sonst stünde ich hier nicht so vergnügt hier und würde sagen, es funktioniert. Es funktioniert in der Weise, dass du tatsächlich im Alltag in der Depression all dessen, was an Negativen auf dich zukommt, eigene Vergangenheit, eigenes Versagen und die Umwelt in ihrer Gehässigkeit, wenn du dich auf ihn konzentrierst, dass du plötzlich geborgen bist, mitten im Sturm. Es funktioniert mitten in der Nacht, wenn dir die Gedanken in der Schlaflosigkeit kommen und dich runterziehen, dass du zu ihm fliehst und plötzlich Ruhe findest in ihm und seiner Liebe. Und es funktioniert, dass du plötzlich da, wo du entspannt loslässt und aufhörst, andere zu bekehren, die Welt zu verändern. Und weißt, nur einer kann die Welt verändern, der für uns gekreuzigt und gestorben und auferstanden ist. Dass du dann plötzlich erlebst, dass du hineingenommen wirst in das Wirken. Mir geht es also nicht nur darum, euch angefochtene Seelen zu trösten, dass ihr Getroste auf den jüngsten Tag zulebt, sondern es ist zugleich die Verheißung des Paulus, es wird faktisch sich etwas ändern. Wie viel Frucht ist durch den Paulus in der Welt entstanden, als er nicht mehr selber fromm sein wollte, sondern sich an Christi Frömmigkeit genug sein ließ? Überlegt mal, nicht? Der hat im Gefängnis seine Briefe diktiert, in Anfechtung nichts gesehen von all dem, was an Segen durch ihn geschah, und über 2000 Jahre gebraucht Gott ihn durch den Heiligen Geist, dass wir heute Abend noch belehrt werden, das hat Paulus nicht ahnen können. Es war auch nicht Paulus, es war Christus in ihm. Das war nicht sein Wässerchen, das er da verteilte. Es war Jesus Christus, der sich ins Evangelium ergießt, das Evangelium, das sich in die apostolische Verkündigung ergießt, das apostolische Zeugnis, das Neue Testament, das sich in dein Leben, in deine Verkündigung, dein Zeugnis ergießt. Und du wirst es erleben, dass Menschen getrost werden. Nicht jeden Tag erfolgreich. Ich sage jetzt nicht, ihr werdet alle Gemeinde gründen und bald platzt Baden aus den Nähten. Wir dürfen nicht so Allmachtsfantasien haben. Aber es ist in der Tat so, dass wir erfahren werden, wenn wir Christus durch uns leben lassen, an ihm teilhaben, dass sich auch wirklich in unserem Leben etwas verändert. Ich weiß noch, wie ich als junger Schüler versuchte, von mir aus meine Klassenkameraden zu missionieren. Und das war so verkrampft, dass ich am Schluss nur noch stotterte und ganz bleich wurde, wenn ich nur dran dachte, einen zu bekehren. Und die anderen dachten wahrscheinlich, also das ist ein bisschen angestrengter Heiliger. Nicht, was ist denn mit dem? Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, nicht aus Erkenntnis, sondern aus Resignation, dass ich sagte, jetzt höre ich mit dem Krampf auf, das mache ich nicht mehr weiter. Und wie es so sein muss, immer wieder mal im Leben brauchen wir solche Schlüsselerlebnisse. Ganz kurz drauf, ein, zwei Wochen, kommt ein Mitschüler zu mir und sagt, Hans-Joachim, du bist doch Christ, ich habe mal eine Frage. Mir schossen die Tränen in die Augen. Der hat gedacht, also so tragisch ist meine Frage jetzt auch wieder nicht. Der war fast gerührt über meine Rührung. Ich gestehe aber, meine Tränen hatten gar nichts mit ihm zu tun, das hatte vielmehr mit mir zu tun. Als ich merkte, ich lasse los und lasse Christus in mir lebendig sein und plötzlich erlebe ich es ganz entspannt. Jetzt muss ich nicht mehr hektisch in den Bus einsteigen, eigentlich sollte ich alle bekehren. Sondern ich kann getrost sagen, Jesus Christus, der Tag gehört dir, mein Leben gehört mir, meine Zunge, mein Verstand, wann immer du es gebrauchen willst. Klar, das ist schon psychologisch ein völlig anderer Ansatz, aber darauf beschränkt es sich nicht. Es ist die Erfahrung, wenn ich mit Christus am Kreuz gekreuzigt bin und jetzt schon teilhabe an seinem Leben, dann darf ich bei aller Anfechtung, bei all dem, was wir an Leiden vor uns haben, an seinem Leben schon hier teilhaben. Und dieses Leben wird durch nichts mehr unterbrochen. Nicht durch Krankheit, dieses Leben und diese Liebe nicht. Aber durch Sterben. Nicht einmal durch Sterben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wo ist Paulus heute? Er ruht auf dem Friedhof und wartet auf die Auferstehung am jüngsten Tage. Einige Schwestern sind voll der Erkenntnis, sie halten es gar nicht mehr durch, sie lachen mich schon an. Nein, Christen mögen wohl sterben. Aber da Christus für uns gekreuzigt und auferstanden ist und wir mit Christus gekreuzigt sind und jetzt schon als Lebendige angesprochen werden, können Christen wohl sterben, aber nicht mehr tot sein. Und die, die nach 3 Predigten von mir immer noch klug sind, die werden jetzt sagen, ja, halte mal, aber Paulus ist vor 2000 Jahren gestorben, die leibliche Auferstehung kommt nach 1. Korinther 15 doch erst, wenn Christus wiederkommt. Da ist ein Zwischenraum. Ja, nur für uns Holzköpfe, weil wir nicht abstrakt denken können. Wir denken nämlich innerhalb von Raum und Zeit, wir sind an Materie gebunden in unseren Gedanken. Von Seiten der Ewigkeit ist der Zwischenzustand gar kein Problem. Wenn es für dich eine Hilfe ist, dann kannst du das jüdische Modell des Paradieses, des Schoßes Abrahams, des dritten Himmels nehmen. Mich hat es immer fasziniert, Paulus malt das gar nicht aus. Er kennt das ja als Jude. Aber er sagt, das sind Denkmodelle, die brauche ich gar nicht. Im Augenblick meines Sterbens gehöre ich dem, dem ich schon im Augenblick vor meinem Sterben gehört habe, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Ist das keine Lebensperspektive? In Kreuz und Auferstehung ist unser Schicksal besiegelt. Wir sind schon mit ihm gekreuzigt. Unser eigenes Sterben liegt schon hinter uns. Die Wahrheit des Gesetzes hat sich schon in unserem Leben durchgesetzt. Ja, wir sind schuldig, getrennt von Christus. Ja, es gibt keine Hoffnung für uns, getrennt von Christus. In Christus aber sind wir freigesprochen, denn all das, was an Leid in unserem Leben ist und Schuld, hat er getragen, aber mehr noch. Nun lebt er in uns, um niemals mehr ohne uns zu leben. Er hat dich ergriffen und er lässt dich nicht mehr los. Jetzt wisst ihr auch, warum es so wichtig ist, dass der erste Schritt des Glaubens nicht dein Schritt war. Denn wäre es dein Schritt gewesen, dann müsstest du zweifeln, nehme ich den nicht zurück. Christus hat versprochen, dich zu halten. Nichts wird dich von seiner Liebe trennen. Er hat dich ergriffen. Er wird dich halten. Macht das Menschen leichtfertig? Wenn die das richtig verstanden haben, nicht. Dann möchten wir gar nicht mehr sündigen. Denn dann möchten wir Christus in seiner Liebe nicht mehr traurig machen. Wir möchten ihn nicht kränken. Machen wir Christus zu einem Diener der Sünde? Nein, im Gegenteil, sagt Paulus. Wir verwerfen die Gnade Gottes nicht, wahrhaftig nicht. Wir richten nicht ein neues Gesetz auf. Uns ist Christus genug. Er hat mich so sehr geliebt, dass er sein eigenes Leben für mich gab. Mehr als Christus brauchst du nicht. Weniger als Christus solltest du niemals mehr haben. Gott mit euch.